Ö-Strom strömt in Gö schon, ganz schön schön, wie Gö-Strom strömt schon.
Gö-Strom, das ist ökologischer Strom der Stadtwerke Göttingen. Die kümmern sich um deinen Anbieterwechsel und sorgen dafür, dass die Kohle für den Strom in Göttingen bleibt. Gö-Strom von deinen Stadtwerken.
Ö-Strom strömt in Gö schon.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe im Gespräch. Mein Name ist Max Scheidt. Wie wird Politikwissenschaft in der Politik genutzt? Was kann die Politikwissenschaft leisten? Und wie wird Wissenschaft in der Politik und der Gesellschaft gesehen? Unter anderem über diese und weitere Fragen habe ich in einem Interview mit Marie Kollenrott gesprochen.
Mir gegenüber sitzt Marie Kollenrott, aber vielleicht kannst du dich ja selber noch mal ganz kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne, Max. Ich bin Marie Kollenrott, bin Landtagsabgeordnete der Grünen für Göttingen. Ich bin Klima- und Energiepolitikerin und in dieser Funktion auch das Gegenüber des Umweltministers in Hannover für die Grüne Fraktion. Ich bin außerdem Ausschussvorsitzende des Umweltausschusses, das heißt, ich koordiniere die Arbeit des Umweltausschusses, bereite die Sitzungen entsprechend vor und tue alles, was mit dem Umweltausschuss zu tun hat. Dann habe ich diverse Aufgaben in meiner Fraktion übernommen. Ich bin stellvertretende Vorsitzende. Das bedingt sich über die Leitung unseres größten Arbeitskreises in der Fraktion, den sogenannten AK-Transformation. Bisschen sperrig. Man könnte es auch einfach so benennen, dass man sagt, ich bin für alle Fragen des sozialökologischen Wandels zuständig. Das heißt, ich führe ein wenig die Arbeit von 9 Abgeordneten der Fraktion zusammen, die sich in den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Wirtschaft und Bundes- und Europaangelegenheiten betätigen. Außerdem ist meine Aufgabe als Abgeordnete für Göttingen natürlich, Göttingen bestmöglich zu vertreten. Und das ist auch das, was ich mit großer Freude tue für die Menschen hier in dieser Stadt, für alle Menschen, nicht nur für die, die mich gewählt haben.
Du hast Politik- und Rechtswissenschaften in Göttingen und Amsterdam studiert. Was hat dich denn dazu bewogen, Politikwissenschaft unter anderem zu studieren?
Ich bin im Wendland aufgewachsen, dieser kleine Zipfel an der ehemaligen Grenze im Nordosten Niedersachsens. Und ich bin da mit der Anti-Atom-Bewegung in Berührung gekommen, schon ganz früh. Eigentlich schon im Tragetuch auf dem Rücken meiner Eltern und hatte nie das Gefühl, mich davon irgendwie abgrenzen zu müssen, sondern ganz im Gegenteil, habe mich da auch engagiert. Als Jugendliche mich viel auch tatsächlich damit auseinandergesetzt. Kommt das her? Wie ist diese Bewegung entstanden? Warum eigentlich eine andere Form der Energiegewinnung? Und das hat mich nie losgelassen und habe das dann auch letztendlich als Schwerpunkt studiert. Also ich habe beispielsweise im juristischen Bereich Energierecht belegt, internationales Recht, europäisches Recht, um mir das herleiten zu können. Wie funktioniert eigentlich Energiepolitik strukturell? Ja, also wie wird es umgesetzt und welche Regulatorik liegt dem zugrunde? Und bei Politik genau dasselbe. Ich hatte immer Interesse, aktiv zu sein. Ich war auch immer ein bisschen aktivistisch. Das liegt irgendwie so in mir und das konnte ich tatsächlich sehr gut verbinden. Also Politik zu studieren, die ganzen Grundlagen mir drauf zu schaffen und gleichzeitig noch Jura begleitend, um eben zu verstehen, wie funktioniert Gesetzgebung letztendlich.
Inwiefern hat dein Studium, würdest du sagen, dich vorbereitet für die Aufgaben, die du jetzt gerade machst?
Ich habe nie nur das Studium gemacht. Ich saß während meines Studiums 5 Jahre im Rat der Stadt Göttingen, auch da zuständig für umweltpolitische Fragen. Und ich habe mich immer engagiert. Also ich war immer viel auch in den Bewegungsstrukturen unterwegs, habe mich vernetzt mit anderen Aktivistinnen und habe dann tatsächlich mich auch den Fragen von Energiegewinnung nochmal mit erneuerbarer Energie mehr zugewendet. Und insofern habe ich nie nur studiert. Aber das Studium hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, die Argumentationsfähigkeit, das übt man ja auch im Studium, tatsächlich zu stärken und mich auch in Kontakt gebracht mit unheimlich spannenden Lehrenden, die ja auch viel veröffentlicht haben dazu. Ich habe bei Größen der Politikwissenschaft ja studieren dürfen, habe auch in sozialpolitische Zusammenhänge reingeschaut und auch Sozialpolitik im Nebenfach studiert, was mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass mein Fokus jetzt nicht nur auf Klima- und Energiepolitik liegt, sondern auf dem Zusammenspiel zwischen ökologischen Fragen und der sozialen Frage, untrennbar miteinander verbunden, viel zu häufig gegeneinander ausgespielt.
Ich frage noch mal so ein bisschen konkreter. Gibt es politikwissenschaftliche Erkenntnisse? Gibt es AutorInnen? Gibt es Erkenntnisse, die du im Studium gewonnen hast, die du jetzt in deiner täglichen Arbeit einbinden kannst?
Ja, die ganze Theorieherleitung natürlich. Also Wir haben natürlich auch alles gelesen, Marx und Horkheimer und Adorno und. Also die ganzen Klassiker, die ja schon dazu führen, dass man eine Idee davon gewinnt, sozusagen, wie ist Modernität, eine moderne Demokratie letztendlich entstanden, in der wir leben. Was heißt eigentlich der Begriff Liberalität, ja, auch in all seinen Ausprägungen? Für mich ein ganz wichtiger Begriff, weil ich eigentlich sehr, sehr viel Wert auf ja, das Wort Freiheit oder den Freiheitsgedanken an sich lege, gleichwohl nicht in der Ausformulierung, die die FDP vornimmt. Und all diese Fragen, ja, auch an Begrifflichkeit, Definitionen zu argumentieren, auf Grundlage letztendlich der Standardwerke, aber auch mit moderner Literatur gemischt, das ist tatsächlich was, was mich unheimlich weitergebracht hat.
Du hast gerade schon so ein bisschen die Verbindung angesprochen von Politik und Politikwissenschaft. Wissenschaftliche Forschung findet oft ja auch im Rahmen von der Arbeit von parteinahen Stiftungen statt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung sind Beispiele für solche Organisationen, die eigentlich schon seit langer Zeit finanziell und auch organisatorisch versuchen, die Wissenschaft weiterzubringen. Wie siehst du solche Stiftungen?
Ich habe mich selbst mal bei so einer Stiftung beworben tatsächlich, nämlich bei der Böll-Stiftung. Das wurde nichts. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Aber ich bin eigentlich ein Fan von Stiftungen, wenn sie sozusagen diesem Stiftungszweck, ja, auch verbindendes Element zu sein zwischen Theorie und Praxis, wenn sie dem gerecht werden. Und die Stiftungen, die an die demokratischen Parteien angedockt sind, Sie hatten es gerade schon gesagt, Sie hatten zwei genannt, dann ist das definitiv, finde ich, eine sehr gute Sache, ja, weil es auch wieder einen Diskursraum bietet. Und wie viele jüngere Menschen, aber auch Menschen meines Alters kenne ich, die durch diese, in Anführungszeichen, Schule von Stiftungsförderung gegangen sind und unwahrscheinlich davon profitiert haben, in ihrer persönlichen Entwicklung, durch monetäre Unterstützung im Studium, vielleicht auch Menschen mit einem Bildungshintergrund, die möglicherweise sonst nicht die Chance gehabt hätten oder eben halt wirklich auch das Geld letztendlich, ja, die Unterstützung zum Studium gebraucht haben, um sich zu entwickeln. Und diese ganze ideelle Förderung und die Vernetzung, die durch diese Stiftungsarbeit unterstützt wird, davon bis heute profitieren.
Mit der Desiderius-Erasmus-Stiftung gibt es auch eine Stiftung, die der AfD nahesteht. Wie siehst du diese spezielle Stiftung? Besteht in deinen Augen so ein bisschen die Gefahr, dass da rechtspopulistisches und rechtsextremes Gedankengut veröffentlicht und dadurch im Namen der Wissenschaft legitimiert wird?
Das ist ja sozusagen jetzt fast schon eine rhetorische Frage, würde ich sagen, vor dem Hintergrund, dass die AfD eine ganz klar rechtsextremistische Partei ist. Ich glaube auch diese, ja, ein bisschen vorsichtigen Aussagen dazu, mit die sei in Teilen rechtsextrem und man könne nicht alles über einen Kamm scheren und so weiter, darüber sind wir meines Erachtens nach weit hinaus. Ich wurde vor einem halben Jahr angegriffen von einem Mann, der der AfD zuneigt, einem Rechtsextremisten, der mich körperlich attackiert hat. Das ist kein Einzelfall. Zwei Kolleginnen von mir wurden von einem AfD-Abgeordneten im Parlament bedroht. Und insofern ist meine Haltung und meine Position gegenüber dieser Partei völlig klar. Ja, und eine Stiftung, die unter dem Deckmäntelchen sozusagen eines Stiftungszwecks der Forschung und Wissenschaft begünstigen soll, tatsächlich rechtsextreme Inhalte teilt, dazu beiträgt, die salonfähig zu machen und meint, einen legitimen Diskurs zu führen. Dem kann ich selbstverständlich nicht folgen, dem nichts abgewinnen. Und ich bin auch der Meinung, dass auch diese Stiftung auf den Prüfstand gehört, ganz genauso wie übrigens die Partei AfD.
Ich möchte noch mal so ein bisschen auf die Wissenschaft zurückkommen. Die Autonomie der Wissenschaft wird immer wieder Ziel politischer Angriffe. In Ungarn zum Beispiel ist das ja gut zu beobachten, wo Forschung zu unliebsamen Themen oder mit unliebsamen Ergebnissen systematisch diffamiert wird. Siehst du da erste Anzeichen, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, auch in Deutschland?
Ich bin eigentlich ein großer Fan unserer Demokratie und auch sozusagen der Freiheiten, die diese Demokratie definiert und lässt. Ich glaube, eine Gefahr besteht immer, weshalb die mahnenden Stimmen und der Diskurs darüber auch so wichtig ist. Immer wieder auch zu sagen, nein, die Freiheit der Wissenschaft, übrigens ebenso wie die journalistische Freiheit, ja, unwahrscheinlich hohe Güter in unserer Demokratie, werden nicht angetastet. Und die Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut. Und ich glaube, die zu verteidigen, das ist natürlich auch die Aufgabe von Politik. In dem Moment, wenn Politik das nicht tut, und Angriffe startet, hoffe ich auf eine Struktur, die die Wissenschaft nicht allein lässt, die möglicherweise auch Kultur einbindet, auch Menschen, die das dann in den öffentlichen Raum tragen und den Finger in die Wunde legen und sagen, halt, stopp, hier werden rote Linien überschritten.
ein Projekt der Uni Marburg zur Wissenschaftskommunikation in Zeiten von der Corona-Pandemie ist zu dem Schluss gekommen, dass vor allem anfangs der offene Umgang der WissenschaftlerInnen mit dem Nichtwissen über diese Pandemie von der Politik so ein bisschen ausgenutzt wurde, um Verantwortung abzugeben oder fehlende Maßnahmen zu rechtfertigen. Sehen Sie das auch so? Und wie könnten da aber Lösungen aussehen, wenn es ja gleichzeitig so ein bisschen die Maxime der Wissenschaft ist, wenn man nichts Genaues weiß, auch nichts Genaues zu sagen?
Ja, das sehe ich auch so ein bisschen so tatsächlich. Also Politik ist ja immer auch ein Wettbewerb der Positionen. Jedenfalls sollte es ein Wettbewerb der Positionen und Inhalte sein. In einer Situation, in der niemand nichts Genaueres weiß und tatsächlich alle, auch die Politik, mit all ihren Makeln und Fehlern am Schwimmen ist, neigen Menschen allgemein hin, glaube ich, dazu, sich so durchzulavieren und manchmal auch den Weg des geringeren Widerstands zu nehmen oder ja auch eine sichere Standposition zu suchen, indem man versucht, eine Deutungshoheit zu gewinnen und dafür auch Hilfsmittel sozusagen nutzt. Und ich glaube, das ist das, was hier passiert ist. Ja, also die Wissenschaft, die ja gesagt hat, wir können zum jetzigen Zeitpunkt zwar Ideen entwickeln, aber die Annahmen, die wir treffen, sind noch rudimentär. Das hat viel Raum gelassen für Deutungsdebatten und was teilweise die Diskreditierung von wissenschaftlichen Stimmen angeht, auch gerne mal im Nachklapp. Bekanntere Namen, die der Drosten zum Beispiel, die da ordentlich gelitten haben in diesem Zerreißspiel von Deutungshoheit und Diskussionen und unterschiedlichen Meinungen, die aufeinander geprallt sind. Das ist schon bitter. Liegt ein bisschen, glaube ich, in der Natur der Sache von Krise, ist aber natürlich trotzdem auch aus jetziger Perspektive retrospektiv zu verurteilen, weil es natürlich auch Wissenschaft letztendlich in Teilen diskreditiert und angegriffen hat.
Bevor ich gleich noch mal so ein bisschen in einen anderen Bereich möchte, noch eine Frage. In deinem Profil auf der Website der Landtagsfraktion steht unter dem Beruf Politik und Rechtswissenschaftlerin. Verschwimmen da nicht zwei Rollen? Nämlich einerseits eben die Politikerin, die für Themen einsteht, das auch öffentlich macht, von der man sich Engagement wünscht und irgendwie eine Eingebundenheit und die für Themen steht. Und eben die Rolle der Wissenschaftlerin, die zumindest wird es in der Öffentlichkeit, glaube ich, oft so wahrgenommen, objektiv ist und eben keine politische Färbung in irgendeiner Weise aufweist.
Ja, jetzt könnte ich es nicht genau beschwören, aber ich meine, dass man im Internet auch findet über mich, dass ich, bevor ich Landtagsabgeordnete wurde, einen großen Wirtschaftsverband für erneuerbare Energien geleitet habe. Also mich eingesetzt habe für die Förderung von Erneuerbaren, das, was ich jetzt auch im Parlament ja machen darf. Und deswegen jetzt sozusagen zu dem alten Job wieder auch eine gewisse Abgrenzung vornehme und vornehmen muss auch, finde ich, um glaubwürdig auch Politik zu machen und Rahmen zu setzen für erneuerbare Energien. Das ist immer ein schmaler Grat und eine Rollenklarheit für sich zu gewinnen als Politikerin ist nie ganz einfach. Auch, glaube ich, für keinen meiner Kolleginnen und Kollegen, für mich auf jeden Fall nicht, weil man ja nicht aus dem luftleeren Raum kommt, sondern man hat immer eine Vorgeschichte, man hat einen Beruf. Mein Kollege Michael Lühmann zum Beispiel ist Demokratieforscher, Parteienforscher und sitzt jetzt selber als Landtagsabgeordnete da. Und der reagiert zum Beispiel darauf, indem er teilweise auch die Hüte wechselt, das dann aber ganz klar sagt und sagt, wenn man mich jetzt als Parteienforscher fragen würde, würde ich Folgendes sagen. Als Politiker muss ich das folgendermaßen einordnen. Und ich glaube, das ist der einzige transparente Weg, um damit umzugehen. Und so geht es mir tatsächlich auch. Ich habe das zwar studiert, also auch mir die wissenschaftlichen Grundlagen geschaffen mit Politik und Rechtswissenschaften, aber ich kann man gar nicht sagen, dass sozusagen die Wissenschaftlerin der Beruf ist, sondern der Beruf ist, vielleicht ist das auch offen für Fehlinterpretationen, wie das da steht, muss ich mir dann nochmal angucken, wie es im Internet genau steht, aber vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube, die Transparenz ist das, was enorm wichtig ist, und zwar nach innen wie nach außen. Für mich klar zu kriegen, Moment, in welcher Rolle spreche ich hier jetzt eigentlich gerade? Und das transparent zu machen auch meinem Gegenüber und zu sagen, ich, Marie Kollenrott, habe diesen Hut auf und in dieser Rolle ist es meine Aufgabe, dies und jenes zu tun und vertrete ich folgende Position.
Ich will jetzt noch so ein bisschen eingehen auf Wissenschaft in der Politik und in der Gesellschaft. Glaubst du, dass der Begriff der WissenschaftlerInnen immer noch in der Gesellschaft irgendwie eine gewisse Stellung hat und damit WissenschaftlerInnen in gewisser Weise eine Art Vertrauensvorschuss genießen?
Das glaube ich unbedingt. Jedenfalls ist das so in den Kontexten, in denen ich mich vorrangig bewege. Gleichwohl ist es ja auch so, dass Wissenschaft zunehmend in Frage gestellt wird und wissenschaftliche Erkenntnisse oder eine Mehrdeutigkeit oder auch Umdeutung von eigentlich ja sehr klar dargelegten wissenschaftlichen Erkenntnissen vorgenommen wird, insbesondere von demokratiezersetzenden Strukturen, wie zum Beispiel der extremen Rechten mit ihrem parlamentarischen Arm AfD in den Parlamenten. Ja, wo Fake News an der Tagesordnung sind, wo gelogen wird, dass sich die Balken biegen und wo auch Wissenschaft massiv angegriffen, unliebsame, in Anführungszeichen, Wissenschaft massiv angegriffen, diskreditiert wird, auf eine Art und Weise, die man nur perfide nennen kann, wieder mit einer Pseudowissenschaft in Entgegnung dessen. Und das ist meiner Meinung nach hochgradig gefährlich. Also wenn verschwimmt sozusagen, was real ist und was fake, und das tut es in Teilen in unserer Gesellschaft, dann haben wir ein Problem. Und dem kann man als Demokratin und als Demokrat sozusagen nur ein großes Stoppschild entgegenstrecken und kann sagen, wir müssen unsere Institutionen schützen, wir müssen alle Strukturen schützen. Und dazu gehört natürlich auch die Wissenschaft und der freie Diskursraum, aber mit der klaren Darlegung von Fakten, die ja auch publiziert werden. Das sind Güter, die wir schützen müssen, um überhaupt Demokratieerhalt betreiben zu können. Und ja, auch den Kompass nicht zu verlieren zu dem, was richtig und was falsch ist.
Also glaubst du schon, dass, ich komme jetzt noch ein letztes Mal auf diese Corona-Pandemie zurück, wo die AfD ja in einem unglaublichen Maß WissenschaftlerInnen wie, du hast den eben gerade schon mal kurz genannt, Drosten, oder gleich ganze Einrichtungen wie das RKI als politisch beeinflusst dargestellt hat, glaubst du, dass das in der Gesellschaft jetzt schon zu einer Veränderung der Ansicht sozusagen gegenüber Wissenschaft geführt hat?
Ich glaube, in so einer Situation ist Stabilität für Menschen etwas ganz Wichtiges. Und das merken wir auch im Wahlverhalten oder in den Aussagen, die getroffen werden, wenn man Umfragen startet zu bestimmten Themen und so weiter. Und in so einer Situation liegt es im Wesen von PopulistInnen, zersetzend zu wirken, demokratiezersetzend, angstmachend, unsicherheitsschürend. Und dazu gehört eben Diskreditierung auch von Wissenschaft. Und ja, das haben wir in einer angstbehafteten Situation, Krisensituation wie der Corona-Pandemie, ganz stark bemerkt. Und es ist immer leicht zu sagen, passt uns nicht, kann nicht stimmen, ist doch politisch gefärbt. So. Schlimm ist dann, wenn es verfängt. Und genau deswegen brauchen wir die wissenschaftlichen und kulturellen Bastionen. Deswegen brauchen wir Bildung und Aufklärung. Deswegen brauchen wir ja Bildung, die unabhängig ist. Und deswegen brauchen wir eine Wissenschaft, die Freiheiten hat, aber eben nicht die Freiheit, die die AfD meint, nämlich alles zu diskreditieren, was aus ihrer Sicht nicht liebsam ist.
Hast du denn das Gefühl, dass die Politikwissenschaft das momentan schafft, dass die Politikwissenschaft irgendwie in die Gesellschaft überhaupt vorstößt?
Auch wieder so, in krisenhaften Situationen sind einfache Antworten, die einen nicht vor schwierige Handlungsoptionen stellen, besonders beliebt. Und insofern ist natürlich Wissenschaft, die vielleicht auch eine Erklärung bedarf oder Ergebnisse von Wissenschaft, die eine Erklärung bedürfen, nicht immer das Erste, was Menschen heranziehen. Gleichzeitig sollten wir auch nicht so tun, als wenn wir in einer Nation der Dummen leben würden, sondern wir haben unwahrscheinlich kluge Köpfe in diesem Land und natürlich definieren sie auch den Diskurs. Natürlich führen sie diesen Diskurs ganz offensiv und ich glaube, dass Wissenschaft einen hervorragenden Ruf nach wie vor genießt.
Ich wollte eher so ein bisschen auf einen anderen Blickwinkel hinaus. Ja. Der Wissenschaftsrat hat 2016 geschrieben, dass der Transfer eine der Kernaufgaben wissenschaftlicher Einrichtungen ist. Siehst du, dass die Politikwissenschaft das gerade macht? Oder hast du eher das Gefühl, dass die Politikwissenschaft so oft irgendwie so in ihrem eigenen Elfenbeinturm sitzt? Und wie könnte die Wissenschaft das wieder schaffen, dass die Erkenntnisse für die Gesellschaft praktisch zugänglicher werden?
Ich finde interdisziplinäre Forschung deswegen total wichtig. Ich finde den Austausch zwischen den Fachbereichen enorm wichtig, um genau so was Lebenspraktisches da reinzukriegen. Und ja, ich kann bestätigen, dass ich eine anwendungsbezogene, lebenspraktische Wissenschaft der rein theoretischen Debatte vorziehe, weil ich dann sehe, was daraus entstehen kann. Und ich bin ein Mensch, der diese Adaption versucht, also mir wissenschaftliche Erkenntnisse angucke und dann die durchdenke und überlege, was kann ich praktisch daraus jetzt ableiten. Und insofern ist der Diskurs natürlich zwischen Wissenschaft und Politik enorm wichtig. Ich kann das aber nicht disziplinenübergreifend beurteilen. Deswegen kann ich dir nur eine Teilantwort geben. weil ich nur einen bestimmten Bereich von Wissenschaft besonders gut überblicke, weil der mich täglich beschäftigt, nämlich die Frage von Transformation. Also ich habe viel zu tun mit wissenschaftlicher Expertise aus dem Bereich der Forschung der erneuerbaren Energien, der Klimaforschung, der Fragen letztendlich auch, und da sind wir wieder bei der Sozialwissenschaft auch, von Einstellungsmustern, Einstellungsfragen von Menschen, wie stehen Menschen zu erneuerbaren Energien, wieso stellen sie sich so oder so oder so oder folgendermaßen gegenüber erneuerbaren Energien auf, was hat es auf sich mit Protestkultur, mit der Gründung von BIs beispielsweise gegen Windkraft. Damit beschäftige ich mich, aber im Wesentlichen im Fokus, wie gesagt, Fragen von Transformation, von Wandel und Forschung dazu. Und da kann ich sagen, dass da Interdisziplinarität, aber auch ein wirklich häufig stattfindender Austausch von Forschungsergebnissen und politischer Expertise, die wir uns auch ganz gezielt ranholen. Ich kann nur für die niedersächsische Landespolitik sprechen, aber wo wir sehr viel im Austausch sind, wo ich zum Beispiel unwahrscheinlich viel mit dem EFZN, mit dem Südniedersächsischen Forschungszentrum für erneuerbare Energie spreche, die in Goslar sitzen und unwahrscheinlich dankbar bin für die Expertise, die ich kriege, die ich dann übersetzen kann in politische Anträge und letztendlich Initiativen und auch Gesetzgebung. Wie das in anderen Disziplinen ist, in anderen Bereichen und ob das hinreichend ist, weiß ich nicht, aber du kannst das, was ich jetzt gesagt habe, als großes Plädoyer für fachbereichsübergreifende Kommunikation und letztendlich auch für eine anwendungsbezogene, eine praktische Politik, die wir ausdefinieren müssen, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert und deswegen zwingend darauf angewiesen ist, den Kontakt nicht zu verlieren zur Wissenschaft, sondern den zu fördern.
Okay, dann würde ich jetzt zum Ende kommen. Noch zwei abschließende kurze Fragen. Gibt es was, und das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von eben, gibt es etwas, was du dir von der Wissenschaft vielleicht wünschen würdest, was verbessert werden könnte aus deiner Sicht?
Ich finde das immer gut und ich bin da manchmal überrascht drüber und dann auch sehr erfreut darüber, wenn Wissenschaft proaktiv Politik adressiert. Das funktioniert, wenn man sich kennt. Das funktioniert auch in dieser kleinen, liebenswerten Großstadt, in der wir hier leben. Weil ich natürlich auch da studiert habe, Professorinnen und Professoren der Universität recht gut kenne und mit denen zu tun habe und auch einen Austausch pflege, dass die mich adressieren und dass sie sagen, Frau Kollenroth, wir haben gerade einen Diskurs in der Universität zu folgendem Thema, wie stehen Sie denn dazu? Oder Frau Kollenroth, wir haben hier neue Erkenntnisse, es wäre doch schön, wenn Sie das in Ihre Politik aktiv einbauen. Das ist großartig, wenn das so funktioniert. Oder das SOFI, mit dem ich dann zu tun habe. Oder die HWK, ganz großartig, was die machen und auch, was die ausbilden. Ingenieurswissenschaften, also die Grundlagen letztendlich dafür, dass die Energiewende funktioniert, ist ja, dass irgendwer die PV-Anlagen aufs Dach baut, um mal praktisch zu sprechen. Ja? Und da müssen wir mehr Fachkräfte ausbilden. Und wenn dann da sozusagen konkrete Anliegen oder Forschungsergebnisse an mich herangetragen werden, dann kann ich damit was anfangen. Die Problematik, der wir alle unterliegen als Politikerinnen, ist die mangelnde Zeit. Ich arbeite jeden Tag 12 oder 14 Stunden und trotzdem schaffe ich nie das, was ich mir vorgestellt habe, an einem Tag zu schaffen oder was wünschenswert wäre. Und insofern bleibt einiges liegen und auf der Strecke, was bedauerlich ist. Und insofern ist ja die proaktive Ansprache von Wissenschaft unheimlich dankenswert, weil mir das leichter macht, die aktuellen Ergebnisse zu übersetzen in Politik, in gute Politik, möglichst eben gemeinwohlorientiert für alle Menschen.
Die Verbindung gerade der Grünen zur Wissenschaft mit der ganzen Energiewende, Klimawandel, das war ja alles was die Wissenschaft relativ früh schon irgendwie hervorgesehen hat. Und die Grünen haben das ja auch, sie haben ja dann auch immer wieder irgendwie auf wissenschaftliche Ergebnisse verwiesen. Glaubst du, dass das vielleicht irgendwie noch stärker hätte passieren müssen?
Das ist rückblickend ja immer schwer zu bewerten, auch die Arbeit von anderen. Es gab ja unglaubliche Pioniere, die unwahrscheinlich viel in Bewegung gesetzt haben in unserer Bewegung. Nicht zuletzt meinen Mentoren Jürgen Trittin, ne, der als Minister Unwahrscheinliches geleistet hat, auch mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, seinen großen Anteil daran hatte, dass wir die Atomkraft hinter uns lassen, ja, die Energiewende wahnsinnig angereizt hat und so. Davor ziehe ich meinen Hut, muss ich sagen. Da jetzt zu sagen, da hätte noch mehr und noch doller, wünscht man sich nachträglich oft, glaube ich. Und auch in diesem Fall, also wenn ich mir die Not ansehe, und anders kann man das ja eigentlich nicht mehr sagen, in der wir uns befinden und zwar in einer massiven Krise, in einer massiven Klimakrise, die letztendlich auch eine Artenkrise ist und uns in den nächsten Jahren vor immense Herausforderungen stellen wird und vor soziale Verwerfungen in unserer Gesellschaft, die, glaube ich, wir noch überhaupt nicht abschätzen können. Dann wünschte Mann sich und Frau auch, dass das noch mehr getan worden wäre. Aber ich glaube, die Grünen als Pioniere letztendlich auch in Teilen ja wirklich selber als Krauter quasi, die angefangen haben, erneuerbare Energienanlagen hinzustellen und so weiter, waren immer die treibende Kraft, jedenfalls dieses Thema bezüglich, die vorweggegangen sind. Und insofern würde ich den Blick lieber nach vorn richten und nicht nach hinten und sagen, wir haben richtig viel zu tun. In diesem Land wurde in 20 Jahren CDU-Dominanz, zwischenzeitlich 12 Jahre auch zusammen mit der SPD, viel zu wenig getan und viel zu wenig investiert in diesem Land für Modernisierung, Infrastruktur, ein Vorankommen mit erneuerbaren Energien letztendlich auch. Und das fällt uns jetzt massiv auf den Fuß und das sehen wir in allen Bereichen. Und dann zu denken, eine Regierung beispielsweise wie jetzt die Ampel, die besser ist als ihr Ruf, meine ich, und trotzdem nervt mich das Gezerre in Berlin natürlich auch wie alle anderen, könnte es in 4 Jahren richten, das ist schon sehr naiv. Und insofern wünschte ich mir insgesamt eine Verantwortungsnahme von allen Beteiligten, eine Anerkenntnis, dass da Fehler gemacht worden sind, dass wir alle Kraft aufwenden müssen, um das zu heilen und gerade in der Klimapolitik mehr tun müssen, deutlich mehr, um auch vorbildhaft voranzugehen als reiches Land im Kontext der vielen. Und ja, kann sozusagen nur mit einem Appell schließen, wir alle gesamt von der Gesellschaft müssen mehr tun. Und das schließt eben ein, wieder sozusagen ein Rückfluss auf die Wissenschaft, dass wir auf die Wissenschaft und die wissenschaftlichen Erkenntnisse hören müssen, die, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich schon seit über 30 Jahren genau das aufzeigen, was jetzt passiert, nämlich dass wir in eine massive Krise mit dem Klimawandel hineingerutscht sind.
Okay, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Im Gespräch mit Marie Kollenrott und Max Scheidt zum Thema Verbindung zwischen Politik und Politikwissenschaft.